Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Beim Mauerfall, da waren sie Babys, bei den Anschlägen in New York 2001 gerade mal so in der 4., 5. Klasse. Aber wenigstens in der digitalen Welt waren sie azur wie keine Generation vor ihnen, die Millennials. Und genau mit so einem sind wir jetzt verbunden. Niklas Seidag, Journalist für große Zeitungen, Buchautor, geboren 1990. Jetzt porträtiert er eine geile Zeit, die Autobiografie einer, ja, seiner Generation. Wir sind jetzt mit ihm verbunden in München, wo er lebt. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Seidag.
Einen schönen guten Morgen, hallo.
Der Titel Ihres Buches, der spielt auf einen Song an von der Band Juli, der eben so heißt, Geile Zeit. Sie waren 14, wenn ich richtig die Veröffentlichungsdaten gelesen habe, als der Song rauskam. Wieso haben Sie sich damals gerade mit diesem Lied wiedergefunden, dass Sie es heute zitieren?
Wahrscheinlich wegen der Sängerin, wegen Eva Briegel, die ich ganz schrecklich verliebt war. Also ein klassisches Verliebt in einen Star Ding. Und zusätzlich glaube ich, weil es eine der ersten Lieder war, die coole Popsongs auf Deutsch waren. Also bisher musste ich immer Musik hören, die mir meine Eltern gezeigt haben oder die im Radio liefen. Und das war nun mal Englisch oder etwas angestaubt. Und da ging es plötzlich los mit cooler deutschsprachiger Popmusik. Und ich glaube, verliebt sein und coole deutsche Popmusik war die Kombination.
Aber die Zeilen, hast du geglaubt, hast du gehofft, dass alles besser wird, hast du die Scherben nicht gesehen, auf denen du weitergehst, sind die Ihnen erst eigentlich heute so auch im Rückblick paradigmatisch vorgekommen für Ihre Generation, für Ihre Zeit?
Leider ja. Also ich glaube, damals mit 14 war ich der bitteren Ironie dieses Songs noch nicht bewusst und das kam dann tatsächlich erst beim Schreiben und je öfter ich diesen Song hörte, desto mehr sprachen diese Zeilen zu meinem erwachsenen Ich und deshalb musste es auch unbedingt der Buchtitel werden.
Sie sind in der Nähe von Bad Schwartau in Schleswig-Holstein groß geworden, im Dorf, wo nicht viel los war. Und ja, diese Autobiografie einer Generation, die Sie jetzt geschrieben haben, das ist wirklich Ihre Autobiografie. Ganz persönliche Erinnerungen und ja, die sind eigentlich echt bitter geworden mit so Sätzen wie: Wir waren nun die Ersten, die am Kipppunkt standen, die Ersten, die wussten, dass es uns niemals besser gehen würde als denen vor uns. Was war denn hier dieser Kipppunkt, von dem es anscheinend nur noch bergab ging?
Der Kipppunkt war eigentlich ein relativ normaler Schultag, an dem ich nach Hause kam und eigentlich nur FIFA spielen wollte und da digitale Fallrückzieher machen wollte, bis ich sah, dass meine Schwester sehr ernst Fernsehen guckte, mich zurück zu sich rief und wir uns gemeinsam anschauten, wie Menschen aus einem Hochhaus springen. Und ich glaube, diese Erinnerung an diesen Tag, also den 11. September 2001, hat natürlich jeder, aber ein bisschen wenig weiß man, glaube ich, darüber, was das für ein Kind ausmacht, sowas zu sehen.
Ich meine, ich oute mich mal hier als typischer Vertreter der Generation X, geboren in den 1960ern. Ich dachte da sofort an den Roman von Douglas Copeland, wo es ja damals schon hieß, wir seien die Generation, die nicht mehr so auf das Wohlstandsniveau der Eltern kommen. Bei Ihnen, Herr Seidag, da liest man jetzt mal, abgesehen jetzt von diesem wahnsinnigen politischen Einschnitt, dass man von frühester Jugend an Sie ja so auf Leistung getrimmt wurden, eingebimst in der Schule, Leistung, 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 alles, sonst werdet ihr gar nichts. Bei den ersten Aushilfsjobs war es dann genauso. Man denkt ja eigentlich, ihr hättet perfekte Jungunternehmer werden müssen, die alle FDP wählen und so mit 30 den ersten Porsche anpeilen. Was ist da schiefgelaufen anscheinend?
Also ich glaube, dieser Drill in der Schulzeit ist natürlich auch ein Erbe der Agenda 2010. Also man vergisst immer, dass die Agenda 2010 auch eine bildungspolitische Komponente hatte. Und ich befürchte, dass ich meine Schulzeit ausgesetzt war. Ja, und warum das dann nicht geklappt hat, das ist so ein bisschen die Kränkung, um die ich mich selber frage. Trotz einer wirklich, in meinem Fall, das kann ich so sagen, hervorragenden langen Ausbildung, habe ich jetzt gerade nicht das Gefühl, dass sonderlich große finanzielle Sprünge und Wohlstandssprünge in meinem Leben noch passieren werden.
Euch geht's viel zu gut, das haben schon meine alten Herrschaften permanent gesagt. Wahrscheinlich die anderer Generation auch. Ihre auch?
Ja. Und ich glaube, es stimmt sogar auch, wenn man uns anschaut, in einem kleinen Mini-Aspekt. Und zwar, wenn man über Luxusgüter nachdenkt. Also natürlich sind Flugreisen und Großbildfernseher für mich deutlich erschwinglicher als für meine Eltern. Ich würde das aber unter Luxusgüter abspeichern. Und was sehr viel teurer geworden ist, ist für mich halt Essentielles wie Wohnen oder Einkaufen. Mhm. Und ich glaube, dass manchmal rechnet man das so gegeneinander auf und denkt dann so, ja, passt schon. Aber ich kaufe mir ja nicht jeden Monat einen neuen Flachbildfernseher, sondern gehe tatsächlich jeden Tag einkaufen und überweise meine Miete.
Kommen wir mal zum anderen Alltag Ihrer Generation mit anderen Erziehern, Fernsehen und Internet. T. Stefan Raab mit TV Total war, scheint es ein Jugendgott für Sie. Aber eigentlich, wie Sie das heute beschreiben, hätten Sie nur Schlechtes gelernt, arme Leute runterzuputzen.
Ja, also Stefan Raab, die allabendliche TV-Total-Lektüre bestand sozusagen darin, vorgeführt zu bekommen, was für verachtenswerte Kreaturen arme Menschen sind. Und es gab da so Sendungen wie Mitten im Leben oder Frauentausch und daraus bestand eigentlich TV Total hauptsächlich. Und ich habe das leider damals relativ unreflektiert übernommen. Und auch da dann, hatten wir eben gerade auch schon, wer nicht leistet, ist nichts wert. Und ich musste mich lange von dieser Vorstellung befreien. Und ich glaube, TV Total und Stefan Raab hat mir viel eingepflanzt, von dem ich mich erst befreien musste.
Und Sie waren auch die erste Generation, die mit YouPorn Sex gelernt hat. Auch keine gute Schule, ne?
Absolut keine gute Schule, weil man überhaupt keine Medienkompetenz dafür hatte, dass das, was man dort sieht, eine Art Schauspiel ist und überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und mir hat das sicherlich gerade die Anfänge meiner Sexualität mit anderen Menschen dann und nicht nur mit dem Konsum von Pornografie vollkommen versaut.
Sie beschreiben das auch in einer ziemlich direkten Sprache. Und was mich an Ihrem Buch so verblüfft hat, und es ist vielleicht auch wieder so der Generationen-Gap zwischen uns. Ich hatte gedacht, ihr Millennials seid alle so mit dem Achtsamkeitslöffel aus dem Hipgläschen aufgezogen worden, dass ihr jetzt mit 30 alle so nett zueinander seid, so woke und divers und bloß kein diskriminierendes Wort. Aber Pustekuchen, Sie entschuldigen sich in einem längeren Passus vor dem Buch für Ihre Sprache, die Sie und Ihre Altersgenossen so als junger Mensch verwendet hätten. Und die ist so wirklich so rüde, so sexistisch, rassistisch, homophob, brutal. Es hat mein Millennial-Klischee-Bild prompt zersprengt. Da dachte sie, die sind ja komplett verroht.
Ja, erstmal kein Widerspruch. Ich glaube, ein Aufwachsen mit unreguliertem Internetzugang, als das Internet noch wirklich wilder Westen war und nicht so reguliert wie heute in der Hand von 3 bis 5 Unternehmen, das hat einen komplett verroht. Also es gab dort ja, wie gesagt, Zugang zu der schlimmsten Internetpornografie, bevor ich das erste Mal jemanden geküsst habe. Es gab dort Zugang zu den schlimmsten Gewaltbildern überhaupt. Und mich hat das leider sehr abgestumpft und geprägt wahrscheinlich. Aber vielleicht ein Wort zu der Sprache im Buch. Ja, die ist, es gab mal eine vorherige Fassung des Buches, da standen dann Dinge drin, wie meine Jugend hat mir eine internalisierte Misogynie und Homophobie anerzogen. Und das klang erstmal gut, das klang genauso universitär woke in Anführungsstrichen, wie Sie gerade andeuteten. Dann dachte ich mir, das ist doch feige, das so zu schreiben. Und es ist auch feige, weil nur weil ich jetzt keine misogynen und homophoben Hassverbrechen in meiner Jugend begangen habe, hat ja diese Sprache und dieses Denken mich dennoch sehr geprägt. Und gerade diese Worte, die man damals benutzt hat, und ich glaube, man muss sie noch ein letztes Mal nennen, um wirklich auch sich ertappt zu fühlen. Ah, das gehört da auch zu, um sich schlussendlich auch davon befreien zu können. Und deshalb die Wahl der derben Sprache.
Nochmal zurück zu so einem Underdog-Gefühl. Es gab ja wohl auch erhebende Momente. Das Fußball-Sommermärchen 2006, da waren Sie 16, dann Satellite, der ESC-Gewinner-Hit. Und da steht der Satz, ja, dank Lena fühlten wir uns zum ersten Mal, als wären wir selbst mal wer. Echt jetzt?
Echt jetzt?
Echt jetzt?
Echt jetzt? Also wenn man ein ganzes Aufwachsen lang eingetrichtert bekommt, also ich lebe ja mein Leben schon mit Fremdzuschreibungen von anderen Menschen und was ich da schon alles war, es war nie was Freundliches. Es war immer nur faul, illoyal, zu nichts zu gebrauchen, zu weich und auch die internalisiert man natürlich. Und das erste Mal mit Lena Meyer-Landrut jemanden aus der eigenen Generation zu haben, der ein Held für mich ist, eine Ikone, das war ein sehr erhebender Moment.
Aber dieses Gefühl, das ging dann schon wieder schnell perdu, als 2011 die NSU-Morde publik wurden, als rassistische Mordserie. Erst die Selbstmorde der Täter brachten das ja ans Licht. Komplettes Staatsversagen. Es war für Sie auch ein ganz entscheidendes Ereignis der eigenen Politisierung. In welche Richtung denn?
Ich habe mich zufällig an dem Ort aufgehalten, weil ich gerade in Jena studiert habe, zum Zeitpunkt der Selbstenttarnung des NSU. Und ich erinnere mich an es war so ein Rock-gegen-Rechts-Konzert und Udo Lindenberg war da und Sigmar Gabriel, damals noch Kanzlerhoffnung der SPD, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Und auf der Bühne wurde ständig gesagt, wir werden das jetzt lückenlos aufarbeiten. Wir haben verstanden, es gibt die Gefahr eines neuen Rechtsterrorismus. Und dann wartete ich Monate und Jahre und nichts davon passierte. Und das war für mich ein totaler Gegenentwurf zu allem, was ich vorher über dieses Land gelernt hatte und auch was für einen Umgang ich mit meinem Geburtsland hatte. Also das Sommermärchen und Lenas Erfolg hat mir den Verdacht gegeben, oh, sie hat vielleicht doch ein ganz cooles Land. Und es wurde sehr, sehr stark gebrochen durch die Enttarnung der NSU und durch dem rechten Fortschreiben in den kommenden Jahren, die ich dann noch miterleben musste.
Dabei war doch mit Angela Merkel als Kanzlerin alles gut. Mit ihr fühlten sie sich, Zitat, unverwundbar. War das dann auch vorbei?
Mit Angela Merkel fühlte ich mich unverwundbar, weil die Krisen in der Welt zumindest nie reale Folgen für mich hatten. Wahrscheinlich, die Ängste waren ja trotzdem da, aber während der Weltwirtschaftskrise hat mir meine Mutter jetzt nicht das Taschengeld gekürzt. Oder als Fukushima explodiert ist, musste ich auch nicht quasi die PlayStation-Stunden rationieren, weil nicht mehr genug Strom da war. Das kam nie so richtig an, aber ich glaube, es gab den einen Moment relativer Angstfreiheit und relatives Sicherheitsgefühl, und das würde ich datieren zwischen das Sommermärchen 2006 und Lenas ESC-Erfolg und davor und danach, ja.
Ja, alter Lehrer hat mal gesagt, Niklas, ich geb's auf, aus Ihnen wird sowieso nichts mehr. Er hatte definitiv nicht recht gehabt, aus Ihnen ist was geworden. Sie haben studiert, Sie sind ein erfolgreicher Journalist geworden, schreiben für den Spiegel, die Zeit, haben interessante Buchprojekte, bald werden Sie bestimmt auf Lesereise gehen. Hat doch eigentlich dann doch noch gut geklappt mit Ihnen.
Danke.
Wird eine geile Zeit, oder?
Ja, ich hoffe, dass gerade die letzten Sätze meine Lehrer von damals auch hören werden. Vielleicht hören die ja den Deutschlandfunk noch so gerne wie früher. Individuell geht's mir ja ganz gut. Also für mich ging ja eigentlich alles ganz gut aus. Aber ich glaube, ich habe mir ja trotzdem angemaßt, so ein Generationenporträt zu machen, weil ich fühle mich ohnmächtig und ein bisschen platzlos in dieser Welt, und ich weiß, dass es vielen so geht. Aber trotzdem, für mich persönlich wird das jetzt hoffentlich eine geile Zeit. Ja.
Wird auf jeden Fall interessant sein, wenn Sie auf Lesereise gehen, wer da im Publikum sitzt, johlende Millennials oder so nickende Graubärte wie ich dann.
Es gibt ja auch, also man sagt ja, also gerade Menschen in meinem Alter sagen ja immer so leichtfertig despektierliche Sachen wie okay, Boomer, und rollen dann mit den Augen. Das ist schon das Maximum, was wir uns an Protest, an Generationenprotest trauen.
Aber never mind, das können wir ab.
Aber es gibt die ja auch in Zugewandt. Das merke ich ja an Ihnen, das merke ich auch bei den ersten Lesungen. Es gibt auch zugewandte Boomer, die mal ihren Kindern zuhören und verstehen, dass das alles vielleicht nicht mehr so leicht ist wie im Ludwig Erhard Deutschland, in dem Sie aufgewachsen sind.
Geile Zeit, Autobiografie einer Generation. Das Buch von Niklas Seider ist jetzt im Tropenverlag erschienen. 224 Seiten, kosten 22 Euro. Vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Aber mit Heinz Erhard bin ich nicht aufgewachsen, sondern mit Willy Brandt.
Noch besser, ja, noch beneidenswerter.
Alles Gute Ihnen. Ne?
Vielen Dank, Wiedersehen. Ciao.